Ich denke generell ist sehr wichtig darauf hinzuweisen, dass das Kriegsende 1945 nur einen bedingten Bruch dargestellt hat. Die Ideologie, die Haltungen, die Denkweisen, die Mentalitäten der NS-Periode haben lange über 1945 weitergewirkt. Ich würde sogar behaupten, teilweise bis in die Gegenwart hinein.
80 Jahre ist es her, als die US-Panzer über die Salzburger Landesgrenze gerollt sind und die Stadt von der NS-Herrschaft befreit haben. Welche Mythen es rund um die kampflose Übergabe Salzburgs an die Amerikaner gab.
Welche bisher unbekannten Pläne die US-Amerikaner für die gesamte Zerstörung der Mozartstadt in der Hinterhand hatten. Und warum es überhaupt wichtig ist, sich im Jahr 2025 mit dem Kriegsende zu beschäftigen.
Schattenorte. Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schattenorte. Mein Name ist Anna Boschner und gemeinsam mit meiner Kollegin Simona Pinnwinkler beleuchten wir hier in diesem Podcast Orte mit dunkler oder mythenumwobener Geschichte in und um Salzburg. Durch diese Folge werden wir sie gemeinsam führen. Es ist doch ein besonderes Thema, das uns in diesen Wochen auch medial sehr beschäftigt. Vor ziemlich genau 80 Jahren ist der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen. Offiziell gilt in Europa der 8. Mai 1945 als das Ende des Zweiten Weltkriegs. Doch der Krieg, der im September 1939 mit dem Einmarsch in Polen begonnen hatte, war nicht überall gleichzeitig mit einem Schlag zu Ende. Ganz im Gegenteil. Alleine im heutigen Österreich kann für jedes Bundesland, für jede Stadt, jeden Bezirk ein anderer Befreiungstag ausgemacht werden. Wir konzentrieren uns in dieser Folge auf die Stadt Salzburg. Denn während in Wien bereits am 5. April die Rote Armee der Sowjetunion vor den Toren stand und eine provisorische Regierung unter Karl Renner am 27. April die Unabhängigkeitserklärung unterzeichnete, war Salzburg noch unter nationalsozialistischer Führung.
Erst am 4. Mai 1945 wurde Salzburg kampflos an die US-Armee übergeben. Warum eigentlich? Standen wirklich 200 US-Bomber bereit, um die Stadt zu zerstören, wie es danach immer hieß? Und was hat es mit dem tatsächlichen Plan der US-Armee unter dem Codenamen Doldrums auf sich, wonach Kultur- und Tourismusstätten wie Schloss Hellbrunn oder Schloss Leopoldskron und gar die Festung Hohensalzburg dem Erdboden gleichgemacht werden sollten? Darüber sprechen wir in diesem Podcast einerseits mit dem Militärhistoriker Manfred Rauchensteiner und mit dem Historiker Alexander Pinnwinkler. Er ist Privatdozent für Zeitgeschichte und hat unter anderem bereits in Salzburg und Wien gelehrt. Aus Transparenzgründen auch der Hinweis, die Namensgleichheit zwischen uns ist kein Zufall. Es besteht eine entfernte, wenn auch angeheiratete Verwandtschaft. Kennengelernt haben wir uns allerdings über mein Geschichtestudium an der Uni Salzburg. Und er wurde uns tatsächlich von vielen Historikerkollegen als der versierte Gesprächspartner für dieses Thema empfohlen. Denn für die Schriftenreihe des Stadtarchivs Salzburg hat genau er das betreffende Kapitel zum Kriegsende in der Stadt recherchiert und verfasst.
Und so haben wir uns in der Wiener Redaktion der Salzburger Nachrichten im 1. Bezirk zum Interview getroffen und fragen Alexander Pinnwinkler, wie war die Stimmung in den letzten Kriegstagen im April, Mai 1945 in der Stadt Salzburg? Gab es Hoffnung auf ein Ende des NS-Regimes und gab es Angst vor den heranrückenden Truppen?
Zerstörungen waren unübersehbar in der Stadt Salzburg, nicht nur in der Innenstadt, Stichwort die eingestürzte Kuppel des Salzburger Domes, als spezifisches Zeichen des Krieges, sondern auch Zerstörungen etwa in Itzling, im Umkreis des Bahnhofs und so weiter. Aber was die Stimmung der Bevölkerung betrifft, ist sie nicht eindeutig gewesen, wenn man es generalisieren möchte. Sie schwankte zwischen abwartender Skepsis, Ängsten und auch gewissen Hoffnungen, dass der Krieg endlich vorbeigehen würde, sein Ende nehmen würde. Gleichzeitig ist ganz wichtig zu sehen, dass bis in die erste Aprilhälfte zumindest hinein nicht klar gewesen ist, welchen alliierten Armeen man sich in Salzburg gegenübersehen würde. Ob das die Amerikaner sein würden oder etwa die sowjetische Armee, war bis in den April 1945 gar nicht so bekannt. Und das ist wichtig insofern, weil in der Propaganda der Nationalsozialisten die Sowjets ja gleichgesetzt wurden mit asiatischen Untermenschen. Man sprach im kollektiven Singular von dem Russen, vor dem massivst in der Propaganda gewarnt wurde. Die Ängste der Bevölkerung wurden ganz bewusst von der Propaganda geschürt, vor allem gegenüber den Russen, gegenüber den Sowjets und damit auch verknüpft eine Durchhalteparole aus der Angst vor den anrückenden Russen. Also das war nicht ganz klar. Während andererseits die Amerikaner etwas positiver gesehen wurden, ist vielleicht etwas zu viel gesagt. Denn es gibt auch zeitgenössische lebensgeschichtliche Quellen, in denen jemand berichtet, dass er in der Schule gewesen sei damals und die Amerikaner so als ein Konglomerat oder Amerika, die Vereinigten Staaten als Konglomerat gesehen wurden von Negern und Juden. Also natürlich, diese Begriffe sind extrem kontaminiert, abwertend gemeint gewesen. Gleichzeitig ist in der Unterscheidung zwischen Amerikanern und Russen doch auch zu sehen, was die Stimmung der Bevölkerung betrifft, dass man eher angenommen hat, unter amerikanischer Besatzung besser leben zu können als unter den Sowjets. Und dafür spricht auch ganz wesentlich, dass im Frühjahr 1945 viele Menschen aus Wien und aus Niederösterreich zumal vor der anrückenden sowjetischen Armee in den Westen geflohen sind. Salzburg war im April, Mai 1945 überfüllt von Zehntausenden Flüchtlingen. Frauen, Kindern, die auf offenen Lastkraftwegen zum Teil aus Wien die lange Reise in den Westen angetreten hatten und die in diesen chaotischen Transformationstagen des April, Mai 1945 von der Stadtverwaltung versorgt werden müssten. Also kurzum, versorgt werden mussten. Kurzum, eine Mischung aus Skepsis, angstvollen Erwartungen, Hoffnung, dass der Krieg endlich sein Ende nehmen möge. Und natürlich muss man die eingefleischten Nationalsozialisten erwähnen, für die natürlich der zu erwartende Umbruch aus ihrer Sicht die Stunde Null letztlich dann im Suizid kulminiert ist. Also der letzte nationalsozialistische Oberbürgermeister von Salzburg, Anton Giger, hat dann unmittelbar nach dem Einmarsch der Amerikaner mit seiner Frau zusammen Selbstmord begangen. Also das ist der eine Pol, die fanatischen Nationalsozialisten, für die es unvorstellbar war, dass nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches ein Weitergeben könnte. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite dieses Pols natürlich die tausenden Zwangsarbeiter, Kriegsgefangenen, die schon, wie es auch in den Quellen heißt, im Ende April 1945 mit freudvoll erregten Gesichtern durch die Stadt gingen, die natürlich sich eine Befreiung erhofft haben.
Bereits am 24. April 1945 befahl Adolf Hitler den Rückzug in die Alpen. Außerdem gab es den Befehl, die Städte bis zum Schluss zu verteidigen. Er selbst blieb in Berlin, wo er sich am 30. April zusammen mit Eva Braun das Leben nahm. Wien war zu diesem Zeitpunkt bereits befreit worden, wie erwähnt. Gleichzeitig wurde aber versucht, die NS-Propaganda, aber auch den Alltag weiter aufrechtzuerhalten. So wurde zum Beispiel am 3. Mai noch eine Pilzberatung für Salzburger Hausfrauen am Grünmarkt angekündigt, wie es da hieß. Und auch noch am 3. Mai lief im Kino der Film mit dem Titel »Die Jahre vergehen«, ein Familiendrama von Günther Rittau. Die Abendvorstellung wurde dann aber abgesagt, denn genau an diesem 3. Mai standen schließlich die US-Truppen vor den Toren Salzburgs, bei Freilassing. Über Salzburg schwebte also das Damoklesschwert, ob die Stadt so kurz vor Kriegsende in Kampfhandlungen geraten könnte. Am 3. Mai um genau 22.40 Uhr kam noch ein Anruf des Generals Max von Borg aus St. Gilgen mit dem Befehl, Salzburg zu verteidigen. Doch der Salzburger Kommandant Hans Leppertinger und sein Stab weigerten sich.
Sie hatten zu gewärtigen, wenn sie die Stadt übergeben würden, ohne Kampf, dass sie vor einem SS-Standgericht landen würden und erschossen werden würden. Das ist wirklich ganz wichtig, dafür zu verstehen, warum Leppertinger und vor allem der Gauleiter Gustav Adolf Scheel, der hier unbedingt erwähnt werden muss, bis knapp vor dem Heranrücken der US-amerikanischen Armee auf Durchhalteparolen gesetzt haben. Bei Scheel war es eben so, dass er noch Mitte April 1945 angeblich bis zu 800 SS-Leute in Kuchl vereidigt hat. Und er hat sich da hervorgetan, dadurch, indem er infernalische Durchhalteparolen im Radio, in den Zeitungen ausgegeben hat. Wohl eben auch aus dem Hintergrund heraus, wenn er sich als defätistisch erweisen würde, dass er seinen eigenen Tod zu gewärtigen hätte. Bei Scheel war es so, dass er vermutlich am 2. oder 3. Mai 1945, nachdem seine letzten Radioansprachen schon etwas milder geklungen hatten, sich abgesetzt hat mit anderen NS-Größen in die imaginierte Alpenfestung südlich des Pass Lueg. Es gibt auch die Erzählung, dass der General Ringel sich extra Lederhosen besorgt hat, um in den Bergen unerkannt untertauchen zu können. Also das ist wirklich ganz wichtig festzuhalten. Durchhalteparolen bis knapp vor Schluss und dann aber setzen sich die NS-Bonzen, um diesen Begriff zu verwenden, ab. Wer bleibt vor Ort in der Stadt Salzburg? Das ist der am 8. April 1945 eingesetzte Kampfkommandant Leppertinger. Leppertinger war ein gebürtiger Bayer, ein Berufssoldat, der eine längere Karriere als Berufssoldat hinter sich hatte. Und dieser Leppertinger war eigentlich dazu beauftragt, die Stadt zu verteidigen. Die Situation ist eben so gewesen, dass Anfang Mai es noch einen letzten Luftangriff gegeben hat auf die Stadt Salzburg und Leppertinger sich bemühen musste, Materialressourcen, Truppenteile überhaupt zu gewinnen für die Verteidigung. Man darf sich das nicht so vorstellen, dass hier eine Armee zur Verfügung gestanden wäre, die gut ausgerüstet gewesen wäre, die die Stadt verteidigen hätte können. Nein, es waren bestenfalls versprengte Einheiten. Man kann gar nicht genau sagen, wie groß diese Einheiten gewesen sind und über welche Ausrüstung sie verfügt haben. Es gab einige Vorbereitungen zunächst Richtung Osten hin, weil man erwartet hatte, dass die Sowjets vom Osten kommen würden. Hat man im Bereich Geisberg, Nockstein einige Stellungen ausgehoben. Auch auf dem Mönchsberg sollen einige Ein-Mann-Unterstände geschaffen worden sein. Aber das blieb alles äußerst fragmentarisch. Stückwerk von einer gut geplanten Verteidigung kann überhaupt keine Rede sein. Im Gegenteil ist ein Missverhältnis festzustellen zwischen immer mehr Dienststellen, die geschaffen wurden einerseits und andererseits einem zusehends um sich greifenden Chaos. In dieser Situation befand sich Leppertinger mit seinem Stab, zu dem einige Offiziere gehört haben, die auch namentlich bekannt sind, die sich im Franziskanerkloster zunächst einquartiert hatten. Das Franziskanerkloster wohl auch deshalb, weil unmittelbar in der Nähe der Mönchsberg sich befindet und dort im heutigen Felsenkeller ein Stollen sich befindet. Und in diesem Stollen, dieser Stollen war vorgesehen dafür, dass dieser Stab Leppertinger, von dem die Verteidigung ausgehen sollte, sich zurückziehen sollte beim Herannahen der Alliierten. Das ist dann tatsächlich auch geschehen, wohl am 2.3. Mai 1945. Und die Frage jetzt in Bezug auf den Befehl, den konkreten Befehl, unmittelbar vor dem Herannahen der Amerikaner, die Stadt zu verteidigen, kam von einem General namens Borg, der sich in St. Gilgen befunden hat, der dort irgendeinen Wehrmachtsabschnitt kontrollieren sollte. Und der hat in der Nacht vom 3. auf den 4. Mai 1945 telefoniert mit Leppertinger, ihn angerufen und ihm den Befehl eben als General erteilt, die Stadt zu verteidigen. Jetzt muss man sich vorstellen, Leppertinger war mit seinem Stab in diesem Befehlsstollen. Und er musste sich, wenn denn die Entscheidung getroffen worden sein soll, dass die Stadt kampflos den US-Amerikanern übergeben werden sollte, der Rückendeckung seiner Führungsoffiziere versichern. Immer im Hintergrund die Sorge, dass ein fanatischer Nationalsozialist ihn dann auch sofort erschießen konnte, wenn er sich der Befehlslage verweigern sollte, die Stadt eben zu verteidigen. Das war die Befehlslage. Insofern ist es wichtig zu sagen, dass Leppardinger im entscheidenden Moment, in der Nacht vom 3. auf den 4. Mai 1945, genauer gesagt um 1.30 Uhr, am 4. Mai in der Früh, die richtige Entscheidung getroffen hat, aus damaliger wie aus heutiger Sicht, nämlich sich per Radioansprache an die Salzburger Bevölkerung und damit auch an die Amerikaner zu wenden und deutlich zu machen, dass die Stadt nicht verteidigt wird. Jetzt wissen wir quellenmäßig nicht ganz genau, wie der Entscheidungsprozess tatsächlich verlaufen ist. Es kann allerdings vermutet werden, dass Gauleiter Scheel, der sich ja zu dem Zeitpunkt schon ins Gebirge abgesetzt hatte, Ende April, Anfang Mai Leppardinger verdeutlicht hat, zumindest andeutungsweise, dass die Stadt nicht verteidigt werden sollte. Von Scheel selber gab es die Aufforderung oder die Ankündigung sogar, dass die deutsche Wehrmacht sich zurückziehen sollte Richtung Pass Loeg und der Pass Loeg als quasi Auffangstellung gelten sollte.
Nun fassen wir also kurz zusammen. Der Stab um den Kommandanten Leppardinger ist im Stollen zurückgezogen. Es kommen die Befehle, die Stadt solle verteidigt werden. Doch man war sich ziemlich sicher, dass das ein hoffnungsloses Unterfangen werden könnte. Heute wissen wir ziemlich genau, wie diese Nacht und der nächste Tag, der 4. Mai, weiter abgelaufen sind. Um 1.30 Uhr fällt der Beschluss des Stabes Leppardinger Salzburg an die Amerikaner zu übergeben. Weitere Befehle werden nicht mehr entgegengenommen aus dem Befehlsstollen St. Gilgen. Um 4 Uhr Abzug von SS-Einheiten aus der Kaserne Glasenbach. Um 6 Uhr folgte der bekannte Rundfunkaufruf Leppardingers, wo er über seine schicksalshafte Stunde spricht und davon, der Befehl von Borg sei ein Wahnsinn, wie er sagte. Ich habe mich daher entschlossen, Zitat, diesen Befehl, an den mich seit dem Tod des Führers kein Eid mehr bindet, nicht auszuführen. Er erklärte die Stadt zur offenen Stadt und bot den Amerikanern die Übergabe an. Zitat, Salzburger, ich tue es für euch. Soweit das Bekannte, aber wie der Historiker Alexander Pinwinkler auch schildert, ist mittlerweile belegt, wie diese Ansprache bei den Amerikanern überhaupt angekommen ist, beziehungsweise welche Bedeutung sie hatte. Und zwar eine geringe. Er sagt, sie hätte wenig Bedeutung für die weiteren militärischen Entscheidungen der Amerikaner gehabt. Wie ging es weiter? Um 6.30 Uhr fand das Treffen der Parlamentäre Eberhard Moser und Wilhelm Kirchhoff an der Saalachbrücke statt. Sie nehmen Kontakt mit den Amerikanern auf. Die Freilassingerbrücke war gesperrt, daher fand das Treffen an der Eisenbahnbrücke statt. Um 9.30 Uhr folgten dann die Übergabeverhandlungen an der besagten Eisenbahnbrücke unter der Führung von Leppardinger und Hauptmann Norbert Nürnberger. Schon 2 Stunden später, um 11.30 Uhr, rollte der erste US-Panzer über die Staatsbrücke. Weitere folgten. Um 13.30 Uhr spricht US-General Norbert Young mit Leppardinger im Hotel Österreichischer Hof. Heute ist das Hotel Sacher. Und dann war die Übergabe der Stadt kampflos über die Bühne gegangen. Am nächsten Tag, am 5. Mai, beging NS-Oberbürgermeister Anton Giger Suizid, gemeinsam mit seiner Frau. Am selben Tag wird Richard Hildmann von den US-Besetzern provisorisch zum Bürgermeister ernannt. Die Amerikaner wurden dann in Salzburg mit gemischten Gefühlen empfangen. Es gab Skepsis, Hoffnung, Neugier. Zuallererst wurde in dieser unübersichtlichen Situation Anfang Mai aber einmal eine Ausgangssperre von den Amerikanern verhängt.
Ich würde auch nicht von einer Stunde Null sprechen in dem Zusammenhang, sondern von einer Transformationsphase, in der die neuen Autoritäten noch nicht da waren, die Amerikaner aber schon da waren, aber noch keinen Überblick über die Situation vor Ort hatten. Also muss ich das wohl so vorstellen, dass die amerikanische Armee, das war übrigens nicht die Rainbow Division, wie in der Erinnerungskultur gerne gesagt wird, zunächst die strategisch wichtigsten Punkte der Stadt zu besetzen hatten. Die Bevölkerung als solche dürfte sich oder musste sich auch notgedrungen zunächst im Wesentlichen zurückziehen in ihre Häuser, und hat wohl angstvoll, skeptisch erwartet, was da passieren würde. Wie schon angedeutet, diejenigen, die Nazi-Gegner waren, Zwangsarbeiter und so weiter, hatten natürlich eine freudvolle Erwartung in Bezug auf die Befreiung. Damit war auch ihre Lebensrettung letztlich verbunden. Fanatisierte Nationalsozialisten, für die war das das Ende. Die, auch ihres Lebens zum Teil. Die große Mehrheit der Bevölkerung dürfte zwischen diesen beiden Polen irgendwo gestanden sein. Davon ist wohl auszugehen. Wobei es auch unter der einfachen Bevölkerung ja zumindest bis zum Tod Hitlers viele gegeben hat, die an den Führermythos geglaubt haben. Und damit war der Führermythos jetzt auch endgültig tot, als sie gesehen haben, dass die Amerikaner einmarschiert sind. Ich denke, was für die Bevölkerung auch in den folgenden Tagen, Anfang Mai 1945, sicherlich eine Art Kulturschock gewesen ist, ist das Auftreten der GIs. Sie waren den preußisch geprägten deutschen Militarismus gewohnt. Schwere Stiefel, marschieren, das war ja auch Teil des NS-Alltags, dieses Marschieren müssen, dieses in Reihe und Glied stehen müssen, der militärische Drill, diese Adjustierung der Uniform, die perfekt sein musste, während die Amerikaner schlaksige Burschen waren, kann man sagen, die mit mehr oder weniger locker geschulterten Gewehr da herumstolziert sind. Es gibt da natürlich auch Beispiele oder Erzählungen von jungen Mädchen, die sich dann eben schon aufgemaschelt haben, um es salopp zu formulieren, in die Getreidegasse gegangen sind, um Ausschau zu halten nach den GIs, nachdem der erste Schock überwunden war und die Ausgangssperre gelockert worden war.
Kommandant Hans Lepperdinger wird im Nachhinein gerne als Retter Salzburgs inszeniert. Seine eigene NS-Vergangenheit bleibt dabei aber meist unerwähnt. Der Historiker Alexander Pinnwinkler relativiert die Rolle Lepperdingers und rückt die Person in ein differenzierteres Licht.
Wie schon gesagt, ist es eben wirklich wichtig, dass Lepperdinger zwar im entscheidenden Moment Richtiges gemacht hat, aber ging auch nur im Zusammenwirken mit den anderen. Und man muss immer auch bedenken, dass es letztlich, verständlicherweise kann man sagen, auch Lepperdinger wohl um das eigene Überleben gegangen sein muss. Man konnte nicht wissen, ob herumstreitende SS-Einheiten einem aus ihrer Sicht Defätisten natürlich den auch unmittelbar erschießen würden. Das war sicherlich eine schwierige Sache. Was nun die Heroisierung, die Heldenmythen nach 1945 betrifft, war Lepperdinger selbst nicht unbeteiligt daran, die eigene Rolle wohl noch etwas größer darzustellen, als es tatsächlich gewesen ist. Das ist ein ganz allgemeines Muster, das wir für viele Städte vorliegen haben. Aachen ist ein Beispiel dafür. Viele andere Städte, wo diese Kommandeure der Kriegsendphase ihre eigene Relevanz besonders hervorstreichen und auch nach 1945 im öffentlichen Diskurs durchaus auch mit einigem Erfolg versuchen, Deutungshoheit zu gewinnen. Über die verschiedensten Narrative, die im Zusammenhang mit diesen April-Mai-Tagen kursierten und bis heute kursieren. Was jetzt speziell Oberst Lepperdinger betrifft, ist auf einen Aspekt vielleicht auch hinzuweisen, nämlich jenen, dass er selbst es gewesen ist, der nach 1945 die Erzählung verbreitet hat, dass 200 Bomber der US-Luftwaffe bereitgestanden seien, um Salzburg im Fall der Verteidigung der Stadt zu zerstören. Die Bomber seien bereits in der Luft gewesen und zurückbeordert worden, als er seinen Radioaufruf in der Nacht vom 3. auf den 4. Mai 1945 verbreitet habe. Dies habe ihm General Young unmittelbar nach dem Einzug der Amerikaner bei einem Gespräch im Hotel Österreichischer Hof selbst berichtet. Wenn man aber alle Fakten, die wir heute kennen, zusammenträgt und gegeneinander abwägt, handelt es sich dabei um eine Mär, die wirklich nicht nachweisbar ist und die so interpretiert werden kann, wohl mit einigem Recht, dass Lepperdinger seine eigene Rolle besonders betont hat.
Die Geschichte von den 200 Bombern, die in Einring warten sollten auf den Angriff auf Salzburg, war also eine mehr. Auch der Militärhistoriker Manfred Rauchensteiner beschreibt diese Erzählung als eine übliche Drohung in Kriegssituationen. Vor allem in den letzten Kriegstagen wollte man womöglich den Gegner schocken oder einschüchtern mit einer überwältigenden Masse an Bombern, die irgendwo warten sollten. Belegt sei dies aber keineswegs. Fakt ist jedoch, die 15. Air Force der US-Amerikaner hatte in Italien etwa 1500 einsatzbereite schwere Bomber stationiert. Ein Vielfaches an mittelschweren Bombern und Jagdmaschinen. Von dort aus flogen sie von 1943 bis 1. Mai 1945 zahlreiche Angriffe auf europäische Städte und auch Industriegebiete. 15 Mal war auch die Stadt Salzburg ein Ziel oder auch ein Ausweichsziel der US- oder auch der britischen Militärs. Vieles davon ist bekannt und auch historisch schon gut aufgearbeitet. Zu den Bomben auf Salzburg haben wir bisher sogar zwei Schattenorte-Folgen aufgenommen. Einmal Folge 30 im Gespräch mit dem Historiker Erich Marx und Folge 44 mit einer Zeitzeugin, die die Bombenangriffe persönlich miterlebt hat als Kind und ihr Elternhaus in weiten Teilen zerstört wurde. Zum Nachhören finden Sie diese Folgen unter www.sn.at/podcast und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir verlinken diese Folgen für Sie gerne in der Podcast-Beschreibung zu dieser Folge. Was bisher aber nicht bekannt war und völlig neu ist, der Plan unter dem Codenamen Doldrums, Englisch für Flaute. Dieser Plan stammt aus dem Jahr 1945, erarbeitet von dem Oberst J. N. Ivins. Dieser sah einen umfassenden Angriffsplan auf Salzburg vor. Herausgearbeitet waren 8 konkrete Angriffsziele. In der Einleitung wurde dieser Plan damit begründet, dass die Deutschen Vorbereitungen treffen würden, die politische und militärische Führung in den Süden des damaligen Reiches zu verlegen, nach Salzburg und rund um Adolf Hitlers Berghof in Berchtesgaden. Manfred Rauchensteiner hat die Akten unter dem Codenamen Doldrums bereits im Jahr 1974 mit einem Riesenkonvolut an Unterlagen aus dem Luftwaffenarchiv der Alabama Air Force mit nach Österreich genommen. In der deutschen Wochenzeitung Die Zeit schreibt Rauchensteiner Ende März 2025 in einem Gastbeitrag erstmals von diesen Erkenntnissen. Wie es dazu kam, dass dieser Plan erst jetzt, also 50 Jahre später, öffentlich bekannt wird, das sei bisher liegen geblieben, meint Rauchensteiner. So sei das eben mit spannenden Funden. Aber der Plan Doldrums ist real, sagt er. Folgende Ziele werden in dem Dokument konkret genannt. Das Hotel Europa und die Salzburger Bahnhöfe, die übrigens tatsächlich zerbombt wurden. Außerdem, und das ist besonders brisant, heute über die Landesgrenzen hinaus bekannte Kultur- und Tourismusstätten, die von den Angriffen in der Tat unberührt blieben. Schloss Leopoldskron, dort sollte das Außenamt übersiedeln. Die Festung Hohensalzburg, dorthin sollten das Archiv des Oberkommandos der Wehrmacht und des Führerhauptquartiers übersiedeln, meint Ivins. Das Schloss Klessheim, in dem ein Armeehauptquartier und ein Hauptquartier des Führers eingerichtet werden soll, das soll ebenso beschossen werden. Schloss Hellbrunn, das vom Reichsaußenministerium und vom Führerhauptquartier genutzt werden soll. Und auch Schloss Eigen, denn dort soll Heinrich Himmlers Hauptquartier angedacht sein. Auf Schloss Glaneck soll Himmlers SS untergebracht werden. Zu jedem dieser Ziele notierte Ivins Koordinaten und genaue geografische Daten, wie Rauchensteiner darlegt. Dazu die genaue Beschreibung der Umsetzung des Angriffs. Den Auftakt sollten mittelschwere Bomber machen, um den zu erwartenden künstlichen Nebel über dem Ziel zu zerstieben. In kleinen Einheiten sollen die schweren Bomber dann ihre Ziele angreifen. Mit großer Präzision, notfalls in lang andauernden Einsätzen. Und letztlich sollten Tiefflieger die noch intakten Gebäudeteile zerstören. Also man sieht hier ganz klar, das Ziel war die totale Zerstörung dieser 8 Angriffsziele. Abhängig sei die Aktion von Wind, Wolken und Sonne, heißt es da, und es genüge, die Befehle am Tag zuvor zu geben. Dieser Plan wurde am 18. März 1945 dem Oberkommandierenden der alliierten Streitkräfte im Mittelmeerraum übergeben. Rauchensteiner ist sicher, wäre die US-Luftwaffe diese Ziele angeflogen, hätte man nichts dagegen tun können. Hätte sich Himmler tatsächlich in die Alpenfestung zurückgezogen, hätte man tatsächlich ernsthafte Vorbereitungen getroffen und die deutschen Truppen dort zusammengezogen, wäre einiges möglich gewesen, meint er. Doch in Salzburg seien bis auf wenige bauliche Anlagen kaum Vorbereitungen für eine ernsthafte Alpenfestung realisiert worden. Sie blieb also am Ende ein Mythos. Auch wenn dieser Plan nicht gezogen wurde aus den Schubladen der US-Armee, ist Salzburg 15 Mal bombardiert worden. Zwischen Oktober 1944 und Mai 1945 starben in der Stadt Salzburg gesamt etwa 550 Menschen. Etwa 3000 beschädigte Häuser wurden gezählt, darunter auch der Salzburger Dom, dessen Kuppel komplett eingestürzt war. Das Mozart-Wohnhaus, das Kaiviertel, war fast komplett zerstört. Das damalige Museum, Carolino-Augusteum, also das heutige Salzburg-Museum, war ebenfalls schwer getroffen. Die Bürgerspitalskirche St. Blasius, das Bürgerspital, außerdem die Areale um den Hauptbahnhof. Besonders schwer ist auch die Wohngegend um Itzling beschossen worden. Dennoch, und auch da sind sich viele Historiker heute einig, ist die Stadt Salzburg im Vergleich zu vielen anderen mitteldeutschen Städten glimpflich davongekommen.
Nicht weniger prekär war 1945 somit die soziale Lage in der Stadt Salzburg. Etwa 15.000 Menschen waren obdachlos nach Kriegsende. Dazu kamen Flüchtende in die Landeshauptstadt. Historiker Alexander Pinnwinkler geht näher auf diese Situation ein, die sich in Salzburg im Frühjahr 1945 offenbarte. Und wir fragen, wie war es nun in dieser Zeit nach dem 4. Mai 1945 in Salzburg? Besatzung, Befreiung? Wie sind diese auf den ersten Blick doch widersprüchlichen Begriffe in dem Zusammenhang einzuordnen?
Es ist selbstverständlich unzweifelhaft eine Befreiung gewesen. Eine Befreiung vom NS-Terrorregime, das noch in den letzten Monaten seines Bestehens Zehntausende Menschen in den Tod gerissen hat. Und viele Menschen haben natürlich, oder alle Menschen haben dann gesehen, dass die Bombenangriffe auch zu Ende waren. Insofern selbstverständlich eine Befreiung. Aber es handelte sich auch um eine Besatzung. Das bedeutete, dass der Alltag eingeschränkt gewesen ist. Es kamen aber Tausende von fremden Soldaten ins Land, zuzüglich zu den Zehntausenden Flüchtlingen. Ungefähr 66.000 Flüchtlinge waren zu der Stadt hinzugekommen, zu der Stadtbevölkerung, ungefähr 90.000 oder so, 66.000 Flüchtlinge und Vertriebene. Und dazu noch die US-Armee, noch Zehntausende Soldaten. Vor dem Hintergrund des Umstandes, dass die Versorgungslage natürlich prekär geworden war, alle diese Menschen, die sich in der Stadt und im Land befanden, mussten versorgt, mussten ernährt werden. Ich denke, dass Besatzung bedeutet hat, zunächst einmal das Überleben zu sichern, um jeden Preis das Überleben zu sichern, das nicht gesichert gewesen ist, vor dem Hintergrund, dass diese Armee auch versorgt werden musste und auch einquartiert werden musste. Selbstverständlich haben viele Besatzungssoldaten sich durchaus genommen, was sie wollten, haben natürlich Wohnungen requiriert. Und die Einheimischen, denen diese Wohnungen gehört haben, haben vielleicht dann notgedrungen zu Ixt in einem kleinen Zimmer hausen müssen. Gibt es natürlich genügend Berichte darüber, dass das auch mit Angst und Sorge verknüpft gewesen ist. Ja, also Befreiung, selbstverständlich vom NS-Terrorregime, aber die Besatzung bedeutete zunächst einmal, vor allem in der ersten Phase, eine Einschränkung auch des Lebens. Und erst im Laufe der Zeit hat sich da vieles normalisiert und erst im Laufe der Zeit dürfte man dann auch gesehen haben, dass die GIs, die US-Armee, auch etwas Neues einbringen, mitbringen, eine neue Lebensart, eine neue Kultur, von der man dann auch langfristig profitieren konnte. Das wirkt sich erst im Laufe der Zeit sicherlich aus.
Die Versorgungslage in Salzburg war schlecht, beschreibt der Historiker. Aus diesem Grund kam es schon Ende des Krieges immer wieder zu Plünderungen.
Bereits vor dem Einmarsch der Amerikaner kam es zu Plünderungen. Plünderungen sind immer in allen Regimes ein Zeichen dafür, dass die Bevölkerung einem herrschenden Regime nicht mehr traut, dass ein herrschendes Regime vor dem Ende ist. Das war in diesem Fall nicht anders. In Salzburg wurde nicht zuletzt auch das Heeresbekleidungsamt im Norden der Stadt geplündert, von Einheimischen wie auch von Zwangsarbeitern und freigekommenen KZ-Häftlingen zum Beispiel. Wobei der Begriff der Plünderung auch mit Vorsicht zu genießen ist. Heute denken wir, wenn wir den Begriff Plünderung hören, dass es sich dabei um ein Verbrechen handelt. Man muss aber verstehen, dass viele natürlich auch einfach gehungert haben und an Nahrung kommen mussten. Das muss man auch in die entsprechenden Kontexte einordnen. Ich erinnere mich selbst, dass ich 2014 den Vortrag in Salzburg gehalten habe über das Kriegsende 1945 im Rahmen des NS-Projekts der Stadt Salzburg, dass ich den Begriff Plünderung im Rahmen dieses Vortrages verwendet habe und das alles erläutert habe und dann in der Diskussion ein Herr aufgestanden ist, der genau auf diesen Aspekt hingewiesen hat, dass eben es eine Not gab und dementsprechend vor diesem Hintergrund das Plündern auch zu verstehen ist. Selbstverständlich kann man sich vielleicht auch vorstellen im Nachhinein, dass diese vielen Gerüchte, auf die ich noch nicht hingewiesen habe, die vielen Gerüchte, die in der Stadt kursiert sind, auch dazu geführt haben, letzten Endes, dass eine Plünderungslust, wie es ein Zeitgenosse formuliert hat, entstanden ist. Es gab solche, die aus Not geplündert haben, es gab andere, die vielleicht aus einer reinen Plünderungslust, aus einer Gier geplündert haben, die dann alles zusammengerafft haben, es gibt viele Beispiele überall, die das gar nicht nach Hause schleppen konnten. Also das ist immer ein untrügliches Zeichen für einen Zusammenbruch, für eine Vakuumphase, in der die herrschende politische Ordnung nicht mehr existiert oder nur mehr rudimentär existiert und die neue politische Ordnung ihren Einzug noch nicht gehalten hat.
Heuer 2025 gedenken wir 80 Jahre Kriegsende. Es gibt viele Veranstaltungen, Publikationen, mediale Berichte. Warum ist es überhaupt wichtig, gerade auch im Hinblick aktueller Entwicklungen, sich heute mit diesen Ereignissen von vor 80 Jahren zu beschäftigen?
Ich denke, generell ist sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass das Kriegsende 1945 nur einen bedingten Bruch dargestellt hat. Die Ideologie, die Haltungen, die Denkweisen, die Mentalitäten der NS-Periode haben lange über 1945 weitergewirkt. Ich würde sogar behaupten, teilweise bis in die Gegenwart hinein. Und dieser Ungeist lebt in gewisser Weise bis heute und kann unter sich verändernden gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Bedingungen offenkundig jederzeit wieder abgerufen werden. Also gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Rassismus, auch der Ungeist des Nationalsozialismus selbst ist immer noch präsent. Es gibt ja auch bekanntlich immer wieder auch Funde der Polizei in irgendwelchen Kellern, wo Waffendepots, NS-Devotionalien und dergleichen ausgehoben werden, was schon darauf hindeutet, dass dieser Ungeist in der Bevölkerung nach wie vor präsent ist. Also warum sollen wir uns erinnern an das Kriegsende 1945? Einerseits mit Blick darauf, dass wir als demokratische Gesellschaft uns unserer demokratischen Werte versichern müssen, deutlich machen sollten, dass wir etwas errungen haben, was wir nicht preisgeben sollen. Und zu diesen Errungenschaften gehören Wertvorstellungen wie Menschenrechte, wie demokratische Partizipation, wie das Achten von Diversität und dergleichen. Alles Wertvorstellungen, die von den Nationalsozialisten mit Füßen getreten und vernichtet wurden. Und das Bewusstsein, dass eine Gesellschaft schneller als man glauben könnte, in eine Diktatur, in eine menschenfeindliche Diktatur kippen kann, sollte uns ein warnendes Beispiel geben, sollte uns mahnen, durchaus, und uns deutlich machen, dass es notwendig ist, unter Umständen auch für eine offene Gesellschaft zu kämpfen. Der Blick zurück in die Geschichte ist daher wichtig. Es geht nicht um eine ferne Vergangenheit, die abgeschlossen ist. Nein, diese Vergangenheit ist Teil der Gegenwart. Deshalb sind wir wirklich dazu aufgerufen, uns daran zu erinnern, an das, was im Frühjahr 1945 passiert ist. Aber wir sollten auch aus meiner Sicht die richtigen Schlussfolgerungen daraus ziehen für das Heute. Gerade jetzt, wo aufgrund von autoritären, reaktionären und sonstigen Strömungen in der Welt, die scheinbar überhand nehmen, wir das Gute das sie erreicht haben, auch wieder verstärkt gesehen werden sollte, aus meiner Sicht.
An das Ende des Zweiten Weltkriegs in Salzburg wird also am 4. Mai erinnert. Im Pinzgau ist es übrigens damals noch nicht zu Ende, da wird das Nazireich noch verteidigt. Die letzten Toten durch das NS-Regime werden dort am 20. Mai noch gezählt. Dazu empfehle ich übrigens die Folge Nummer 54 zu Priestern im Widerstand, denn da geht es auch um die letzten Kriegstage im Pinzgau, versteckt in einem Pfarrhof Überlebte. Weltweit wird auch später noch gekämpft, also lange nach dem 8. Mai 1945. So wirft die USA im August Atombomben in Hiroshima und Nagasaki ab. Am 2. September kapituliert Japan. Erst damit ist dieser Zweite Weltkrieg offiziell zu Ende. In Salzburg wird im Lager Glasenbach dann ein Entnazifizierungslager für Nationalsozialisten eingerichtet, durch das etwa 20.000 Personen durchlaufen sind. Nachdem der Wiederaufbau und die Strukturen in der Zweiten Republik viel Personal benötigte, etwa auch in der Medizin, in der Verwaltung, wurde ab 1947-48 dann auch wieder auf ehemalige NSler zurückgegriffen. Es kam also in vielen Fällen zu einem schnellen Ende des Entnazifizierungsprozesses, teils aus praktischen, teils aber auch aus ideologischen Gründen. Der Historiker Alexander Pinnwinkler weist noch am Ende auf eine Umfrage aus dem Winter 1947-48 hin, die die Situation nach Kriegsende verdeutlicht. Etwa 50% der Salzburgerinnen und Salzburger gaben an, den Nationalsozialismus grundsätzlich für eine gute Idee zu halten, die aber schlecht ausgeführt worden sei. Also, es war definitiv keine Stunde Null.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Fans der Schattenorte, wir danken wieder einmal für das aufmerksame Verfolgen dieses Podcasts. Hier noch ein Veranstaltungstipp für Sie, der quasi an diesen Podcast anschließt. Am 12. Mai um 19 Uhr findet in der Panorama-Bar in Salzburg-Lehn eine Diskussionsveranstaltung statt zum Thema 80 Jahre Kriegsende. Es handelt sich um eine Kooperationsveranstaltung der Universität Salzburg, der Stadt Salzburg und den Salzburger Nachrichten. Die Historikerin Eva Bammer und der Historiker Johannes Daffinger von der Uni Salzburg werden am Podium darüber sprechen, warum das am 8. Mai keine Stunde Null war, wie sich Österreich als erstes Opfer des Nationalsozialismus präsentierte und welche Rolle die Alliierten einnahmen. Meine Kollegin Simona Pinnwinkler wird dieses Gespräch moderieren. Wir freuen uns, wenn Sie am 12. Mai in der Panorama-Bar Lehn vorbeikommen. Um eine Anmeldung wird gebeten. Es wird in Kürze über die Webseite der Universität Salzburg, die ist www.plus.ac.at, möglich sein. Die entsprechenden Links geben wir hier in die Podcast-Beschreibung.
Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn Sie noch ein Ostergeschenk brauchen für Geschichtsinteressierte, vielleicht wäre da unser Buch Schattenorte – Geschichten und Geheimnisse in Salzburg etwas für Sie. Mit 30 Kapiteln von den Mythen zum Untersberg, den Spuren der Tempelritter in Salzburg bis zu den NS-Villen am Wolfgangsee. Zu erwerben im SN-Shop über den Verlag Anton Pustet oder im Buchhandel Ihres Vertrauens. Wir melden uns schon nächste Woche mit einer unglaublichen Geschichte zurück. Ein bekannter Anthropologe aus Lateinamerika wird in Salzburg mit einer Gedenktafel geehrt. Weniger bekannt ist jedoch, dass dieser Mann zuvor als Auftragsmörder für Hitlers SS tätig war und das auch noch sehr penibel dokumentiert hat. Schalten Sie also nächste Woche wieder ein. Bis dahin machen Sie es gut und feiern Sie ein schönes Osterfest.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion: Simona Pinnwinkler und Anna Boschner. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.